Ö1 Mittagsjournal.
Im Studio begrüßt sie Barbara Schieder. Wie hält es US-Präsident Trump mit der NATO? Das ist nur eine der zentralen Fragen am beginnenden NATO-Gipfel in Ankara. Wir schalten an den Ort des Geschehens. Auffällig auch, dass sich Kanada jetzt für einen riesen Rüstungsdeal nicht mehr an Amerika, sondern an Deutschland und Norwegen wendet. In wenigen Stunden entscheidet sich, ob die Frontfrau der Rechtsnationalen in Frankreich, Marine Le Pen, bei den nächsten Präsidentschaftswahlen antreten darf. Dazu eine Schaltung nach Paris. Bravo la Belgique, bravo Belgien, haben sich heute Nacht wohl viele gedacht nach dem klaren Fußball-WM-Sieg der Belgier über die USA. Trotz der Intervention von US-Präsident Trump bei der FIFA sind die USA damit aus dem Spiel. Der Schaden für den Fußball ist freilich nicht mehr gut zu machen. Unter österreichischer und rumänischer Leitung ist in 59 Ländern eine groß angelegte Operation gegen Menschenhandel zu Ende gegangen. Mehr als 1000 Verdächtige wurden festgenommen. Und weil der Kinderwunsch sich bei Frauen immer weiter nach hinten verschiebt, wird die Unfruchtbarkeit zu einem immer größeren Thema. Einzelheiten dazu liefert eine aktuelle Studie. Wir sehen uns an, welche Fragen sich daraus auch für das sogenannte Social Egg Freezing ergeben, also das Einfrieren von Eizellen. Und windig und teils heiß geht es heute mit dem Wetter weiter. Selten war das internationale Gefüge in der jüngeren Geschichte so herausfordernd wie derzeit, selten die Sicherheitslage so unabsehbar und gleichzeitig selten die transatlantische Verteidigungsachse so wackelig. Dementsprechend genau wird der heute im türkischen Ankara beginnende NATO-Gipfel beobachtet und wie gewogen sich der US-Präsident dort den europäischen Verbündeten gegenüber zeigen wird oder eben nicht. Matthias Humpelstetter berichtet.
Abgesperrte Hauptstraßen, Fahrzeugkontrollen und eine engmaschige Überwachung mit tausenden Kameras. Ankara kurz vor dem NATO-Gipfel. Heute Abend lädt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan die Staats- und Regierungschefs zu einem festlichen Dinner ein. Die Hauptmission der Europäer? Dafür zu sorgen, dass es Trump nicht den Appetit verschlägt. Denn man braucht den US-Präsidenten. Und zuletzt war Trump verärgert. Sauer aufgestoßen ist ihm die kritische Haltung vieler NATO-Staaten zum Krieg der USA gegen den Iran. Und dann wäre da noch das Dauerstreitthema der Fernlastenteilung. Obwohl die Verteidigungsausgaben der Europäer deutlich gestiegen sind, hat Trump diese in der vergangenen Woche noch als lächerlich bezeichnet. NATO-Generalsekretär Mark Rutte zeigt sich vor dem Gipfel versöhnlich. Die europäischen Verbündeten und Kanada seien auf dem Weg, bei ihren Verteidigungsausgaben mit den USA gleichzuziehen. Und sie würden innerhalb der NATO immer mehr Verantwortung übernehmen. Dass Europa mehr Geld für Verteidigung in die Hand nimmt, liegt nicht nur an Trump, sondern vor allem an der Bedrohung durch Russland. Zum NATO-Gipfel eingeladen ist auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er nimmt die jüngsten russischen Angriffe auf Kiew zum Anlass, um von seinen Verbündeten mehr Schutz einzufordern. Die Ukraine habe nicht genügend Abwehrmittel. Vor allem fehle es an Munition für das Patriot-System, um russische Raketen abwehren zu können. Die Türkei lässt anlässlich des NATO-Gipfels eigene Sondermünzen prägen. 5-Lira-Münzen mit NATO-Logo. Für das Gastgeberland ist das Treffen ein denkwürdiges Ereignis. Für den Nordatlantikpakt birgt der Gipfel große Herausforderungen. Die vielleicht größte davon, die restliche Welt davon zu überzeugen, dass die Allianz auch in Zukunft an einem Strang ziehen wird.
Und in Ankara beobachtet meine Kollegin Rosa Leyen den Gipfel für uns. Hallo.
Guten Tag.
Im Vorfeld des Gipfels war oft die Rede davon, dass es diesmal sehr stark darum gehen wird, ob der US-Präsident sozusagen bei Laune gehalten werden kann. Was wäre denn da aus Sicht der anderen NATO-Partner schon ein Erfolg?
Die Messlatte liegt sehr niedrig. Solange Donald Trump nicht wieder das gesamte Bündnis in Frage stellt, wird dieser Gipfel hier in Ankara bereits als Erfolg gewertet werden. Gerade haben mehrere Mitgliedstaaten, darunter Deutschland, den gemeinsamen Kauf 10 neuer Aufklärungsflugzeuge angekündigt. Und es heißt, hier im Laufe des heutigen Tages würden Rüstungsverträge im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar unterzeichnet werden. Wobei das großteils Absichtserklärungen und nicht zwingend gültig gültige Verträge sein dürften. Es geht jedenfalls darum zu zeigen, dass die Lücke, die die USA hinterlassen, geschlossen werden kann. Wenngleich das nicht ganz stimmt und vor allem der Beruhigung und auch der Selbstberuhigung Europas dient.
Einigkeit und Stärke demonstrieren will man auf diesem Gipfel. Wie geeint ist man denn aber tatsächlich? Schließlich hängt der Haussegen zwischen den USA und den europäischen Partnern ja schon länger schief.
Ja, Trump poltert schon länger, weil er eben seiner Meinung nach wird zu wenig Geld in die Verteidigung gesteckt. Vergangenen Donnerstag, wir haben es gehört, hat er die Militärausgaben Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs, Italiens und Polens als lächerlich bezeichnet und will damit den Druck erhöhen. Vergangenes Jahr haben ja sich alle dazu verpflichtet, die Verteidigungsausgaben schrittweise bis zum Jahr 2035 auf 5% ihrer Wirtschaftsleistung zu steigern. Nur Spanien weigert sich. Also sind jetzt alle Augen auf Spaniens Premier Pedro Sanchez und Donald Trump gerichtet, denn hier könnte es eskalieren. Insgesamt hat sich die NATO sehr stark in Richtung ins Wirtschaftliche verlagert. Das hat durchaus mit Trump zu tun. Es gibt kein Gerede von westlichen Werten mehr. Es geht in diesem Bündnis ganz klar vor allem um eines, um Geld.
Russland hat gestern am Tag vor diesem NATO-Gipfel Kiew mit einer massiven Angriffswelle überzogen, die viele Tote gefordert hat. Ist von der NATO ein ähnliches Zeichen der Stärke gegenüber Russland zu erwarten?
Nein, NATO-Generalsekretär Mark Rutte wertet diese Angriffe als Verzweiflungsakt Russlands. Und knapp 80 Milliarden Euro frisches Geld soll von den europäischen Partnern an die Ukraine gehen. Und das soll hier morgen in Ankara besiegelt werden. Was der ukrainische Präsident Zelensky möchte, sind bessere Luftverteidigung und die Lizenz, Luftverteidigungssysteme selbst in der Ukraine bauen zu können. Das fordert er schon länger. Und nun sind sich ja alle einig, dass die Ukraine bessere Karten hat als bisher. Zelensky versucht, die Gunst der Stunde zu nutzen. In einem Interview mit der Financial Times meint er, Trump will sein, wo der Erfolg ist. Zelensky denkt also, Trump nun auf seine Seite ziehen zu können, auf die Gewinnerseite. Derzeit ist jedoch eher unrealistisch, mehr als Geld zu erwarten.
Der Ukraine-Krieg, also ein starkes Thema auf diesem Gipfel. Auch der Iran wird die NATO-Partner wohl beschäftigen. Was ist denn da zu erwarten?
Auf der Agenda steht der Iran nicht. Allerdings hat der Krieg Israels und der USA gegenüber dem Iran gezeigt, dass die militärische Überlegenheit eine relative Angelegenheit ist. Der eindeutig unterlegene Iran hat die USA als Weltmacht ein Stück weit entthront. Das ist hier in der Region sehr stark zu spüren und das sieht freilich auch Europa. In dieser Hinsicht geht es also eher um grundsätzliche Überlegungen.
Der Gastgeber Türkei wiederum verfolgt ganz eigene Interessen. Worum geht's da?
Die Türkei möchte sich gegenüber Europa als Partner anbieten. Die Rüstungsindustrie der Türkei mit mehr als 3000 sehr potenten Firmen präsentiert sich als Lösung der europäischen Probleme. Gerne wäre sie auch Teil des Kommissionsprogramms SAFE. Da geht es um viel Geld, aber Zypern und Griechenland blockieren. Also setzt die Türkei stark auf bilaterale Beziehungen zu Deutschland, zu Großbritannien, zu Spanien und zu Polen etwa. Und von Donald Trump und eben der guten persönlichen Beziehung zwischen den beiden Staatschefs erhofft sich Recep Tayyip Erdogan die Aufhebung von US-Sanktionen und Embargos und eben die lang ersehnte Möglichkeit, endlich F-35-Kampfjets zu erstehen. Das scheint, zumindest laut einigen Berichten, in greifbare Nähe zu rücken. Morgen Abend, wenn der Gipfel hier in Ankara zu Ende geht, werden wir eventuell schon mehr wissen.
Rosa Leyen war das vom beginnenden NATO-Gipfel in Ankara. Vielen Dank.
Lieben Gruß nach Wien.
Ja, und für den sicherheitspolitischen Trend, sich innerhalb der NATO in Sachen Verteidigung nicht mehr ausschließlich auf die USA zu verlassen, gibt es gleich zu Beginn dieses Gipfels auch ein deutliches Zeichen. Der kanadische Ministerpräsident Mark Carney hat vor seiner Abreise nach Ankara bekannt gegeben, dass sein Land die U-Boot-Flotte erneuern wird, und zwar in Zusammenarbeit mit Deutschland und Norwegen. Ein Milliardendeal, von dem die USA nicht profitieren werden. Aus Berlin berichtet Andreas Pfeiffer.
Es ist einer seiner Stehsätze, den Donald Trump in Ankara wiederholen wird. Die NATO-Partner der USA müssen mehr investieren. Und einige NATO-Partner nehmen sich das zu Herzen. Auf ihre Weise. Kanadas Premierminister Mark Carney erteilt dem deutschen Unternehmen TKMS einen Großauftrag für seine U-Boot-Flotte zur Verteidigung seines Landes und der Bündnispartner.
Today, as part of our commitments to defend Canada and to support our allies, I'm pleased to announce that Canada has selected TKMS as the preferred supplier for Canada's patrol submarine project.
Der Applaus gilt auch dem Versenken einer Tradition. 80% seiner Militärgüter hat Kanada bislang aus den USA bezogen. Doch nach Trumps irrwitzigen Ambitionen, sich den Nachbarn als neuen Bundesstaat einzuverleiben und seinen Eroberungsgelüsten im arktischen Raum, ändert sich das. Die U-Boote des Typs 212CD, die Deutschland und Norwegen gemeinsam entwickelt haben, werden aus den Werften in Kiel und Wismar geliefert. Dies ist ein großes strategisches Vorhaben, das Kanada, Deutschland und Norwegen auf Jahrzehnte verbindet, sagt dazu Friedrich Merz. Und Mark Carney?
In the Arctic and on NATO's western flank, Canada is taking a leadership role.
Im arktischen Raum und an der Westflanke der NATO wird Kanada zur führenden Kraft. Mit den neuen U-Booten, gepaart mit unseren Eisbrecherflotten und neuen Flugzeugen, Raketen und Drohnen, Häfen und Luftwaffenstützpunkten, behaupten wir unsere Souveränität in der Arktis. Der U-Boot-Deal hat ein geschätztes Gesamtvolumen von 100 Milliarden Euro und wird in Deutschland und Kanada tausende neue Arbeitsplätze generieren. Dass die USA daran nicht teilhaben, hält Wolfgang Ischinger, der ehemalige Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, für symbolträchtig.
Donald Trump möchte gerne, dass wir Europäer, jetzt wo wir so viel mehr für Verteidigung ausgeben, dass wir das möglichst alles in USA einkaufen. Insoweit ist dieser Deal ein Zeichen dafür, dass es künftig eben auch andere Schwerpunkte geben muss. Es kann nicht sein, dass wenn die Europäer so viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben, das Geld alles in Alabama oder in Tennessee landet, sondern das Geld muss halt in Kiel oder bei Firmen in Bayern oder in Frankreich oder in Spanien landen und nicht mehr nur in den USA. Das ist das, was hinter diesem Deal eigentlich steht. Also mehr Resilienz heißt auch mehr Industrieproduktion für die Rüstung in Europa.
Vor kurzem noch hat Donald Trump die Verteidigungsausgaben von Deutschland, Großbritannien und Italien als lächerlich bezeichnet. In Ankara gäbe es nun eine Gelegenheit, auch einmal zurückzulächeln.
Und jetzt zur wohl politischsten Fußballgeschichte seit langem. Wer in Belgien das nächtliche WM-Spiel gegen die USA nicht live mitverfolgt hat, der ist spätestens beim Jubel danach aus dem Bett gefallen. Belgien schlägt die USA deutlich mit 4:1 und beendet damit auch die Kontroverse rund um das aufgehobene Spielverbot für den US-Fußballstar Balogun nach einem Telefonat von US-Präsident Trump. Wir haben nicht nur das Spiel gewonnen, sondern auch den Fußball gerettet, bringt es ein belgischer Fußballfan auf den Punkt. Marlene Stocker und Tim Kupal über ein Fußballkapitel, das wohl in die Geschichtsbücher eingehen wird.
9. Minute. Charles de Ketelaar schießt das 1:0. Jubel der Erleichterung. Von Beginn des Spiels an geben die roten Teufel den Takt vor. Es ist eine Art Pop-up Public Viewing. 2 Uhr nachts. Ein paar Dutzend Fußballfans rund um eine kleine Leinwand nahe der Kathedrale im Zentrum von Brüssel. Im Hintergrund brummt ein Generator, aber in einer solchen Nacht stört das niemanden.
Ich habe jetzt das Gefühl, dass wir die Weltmeisterschaft gewinnen könnten.
Alexia ist 28 Jahre alt.
Nach dem, was wir über die USA erfahren haben, dass die rote Karte zurückgenommen wurde, glaube ich, dass in ganz Belgien und auch bei den Spielern ein noch stärkerer Siegeswille entstanden ist, weil dort betrogen wurde.
Das belgische Nationalteam ist die eindeutig bessere Mannschaft. Trotzdem in Minute 31 der Ausgleich durch einen abgefälschten Freistoß von Malik Tillman unter den belgischen Fans macht sich hörbarer Unmut breit. Auch als auf der Leinwand kurz FIFA-Chef Gianni Infantino zu sehen ist, hagelt es Buhrufe. Die Antwort Belgiens lässt nicht lange auf sich warten, genauer gesagt nur 2 Minuten. Wieder Charles de Ketelaar in Minute 33. Belgien geht mit einer 2:1-Führung in die Halbzeitpause. Und auch in der zweiten Halbzeit beherrscht Belgien das Spiel. Hans Warnacken in der 57. und Lukaku in der 93. Minute schießen Belgien zum 4:1. Es ist großartig, dass wir gegen Amerika gewonnen haben und damit eigentlich die Retter der ganzen Welt sind, freut sich der 32-jährige Yannick.
Es ist so gewillig, dass wir gewoon tegen Amerika hebben gewonnen. En dat wij gewoon de saviors van de wereld zijn, eigenlijk. Niet normaal.
Amerika hat gedacht, sie können mit Schummeln gewinnen. Und wir haben sie einfach fertig gemacht.
Gewoon Amerika dacht, dass ze met valsspelen gingen winnen. En wij hebben gewoon ze ingemaakt. Het is geweldig.
Für Belgien geht die WM weiter. Die Roten Teufel erreichen das Viertelfinale und treffen kommenden Freitag auf Spanien. Aber jetzt wird erst einmal gefeiert. Zumindest in dieser Nacht ist Belgien unaufhaltbar.
Es ist gewaltig. Es ist gewoon mooi.
Es ist so großartig. Einfach nur schön.
Hochspannung heute unterdessen in Frankreich vor einem Urteil, das entscheidend sein dürfte für den Ausgang der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr. Ein Pariser Berufungsgericht entscheidet darüber, ob die Ikone der französischen Rechten, Marine Le Pen, antreten darf oder nicht. Die langjährige Parteichefin des Rassemblement National hatte Berufung gegen ihre Verurteilung wegen Veruntreuung von EU-Millionen eingelegt, deren Kandidaturverbot zur Folge hätte. Ich bin dazu jetzt vor Gericht in Paris mit Cornelia Primosch verbunden. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Bei Gericht muss es natürlich in diesem Fall heißen. Cornelia, welcher Punkt in dem heutigen Urteil wird denn ausschlaggebend dafür sein, ob Marine Le Pen kandidieren darf oder nicht?
Hier im alten Justizpalast in Paris geht es für Marine Le Pen nicht so sehr um die Frage, ob sie unschuldig ist oder nicht, sondern um die Frage der Dauer der Ämtersperre. Le Pen wurde ja im März letzten Jahres zu 5 Jahren Ämtersperre verurteilt und zwar mit sofortiger Wirkung. Heute muss sie darauf hoffen oder hofft sie darauf, dass diese 5 Jahre auf 2 Jahre verringert werden. Denn dann könnte sich das gerechnet ab dem 31. März letzten Jahres hauchdünn mit einer Kandidatur zur Präsidentschaftswahl am 18. April ausgehen. Die zweite Frage ist die Haftstrafe. Erstinstanzlich wurde sie zu 4 Jahren Haft und davon 2 unbedingt mit Fußfessel verurteilt. Le Pen meinte, dass sie keinen Wahlkampf mit Fußfessel führen könne. Aber wirklich entscheidend ist die Frage, ob sie überhaupt zu dieser Wahl zugelassen wird.
Am frühen Nachmittag wird das Urteil erwartet. Lässt sich schon abschätzen, in welche Richtung es gehen könnte?
Es ist ja sehr unwahrscheinlich angesehen hier in Frankreich, dass es einen Freispruch geben könnte. Das geben auch die beiden Prozesse nicht her. Während der Berufungsverhandlung ist es Le Pen nicht gelungen, die Vorwürfe gegen sie zu entkräften, also EU-Gelder veruntreut zu haben, weil sie ja EU-Assistenten für nationale Parteiarbeit eingesetzt hat. Die EU-Steuerzahler wurden so um weit über 3 Millionen Euro gebracht. Also diese Vorwürfe und vor allem, dass das System hatte, um die Rassemblement National Parteikassen zu füllen, die konnte Le Pen nicht entkräften. Im Berufungsverfahren war sie zwar deutlich weniger angriffig und zeigte sich auch etwas einsichtiger. Das hat ja auch zu einer Verringerung des geforderten Strafmaßes seitens der Staatsanwaltschaft geführt, aber an der Ämtersperre hielt die Staatsanwaltschaft fest. Also heute eher kein Freispruch, möglicherweise aber lässt sich das Gericht darauf ein, beim Verlust des passiven Wahlrechts Le Pen doch noch entgegenzukommen.
Alle Umfragen räumen Le Pen für den Fall einer Kandidatur gute Chancen ein, die Präsidentschaftswahl diesmal für sich zu entscheiden. Falls sie nicht kandidieren darf, wäre das Ende ihrer politischen Karriere?
Es wäre ihr offizielles politisches Karriereende. So nah vor dem möglichen Triumph, auf den sie so lange hingearbeitet hat. Ich meine, sie hat die Partei politisch etabliert. Sie hat sie aus der rechtsextremen Schmuddelecke geholt, umbenannt von Front National in Rassemblement National. Und jetzt droht ihr das aus. Aber Le Pen, die hat vorgebaut für den Fall der Fälle. Sie hat den 30-jährigen EU-Abgeordneten Jordan Bardella als ihren politischen Ziehsohn auserkoren, ihn zum Parteichef ernannt. Und auch er hat beste Chancen, laut Umfragen sogar noch bessere Chancen als Le Pen, im zweiten Wahldurchgang bei den Präsidentschaftswahlen zu reüssieren. Ich war am Wochenende bei einer Parteiveranstaltung des Rassemblement National in Nordfrankreich und dort wurde Bardella ebenso frenetisch beklatscht wie Le Pen. Und die Anhänger, die haben mir dort gesagt, es ist egal, wer antritt, Le Pen oder Bardella, sie stimmen für den oder die Kandidatin. Und Marine Le Pen, die würde ohnehin weiterhin im Hintergrund die Fäden ziehen, wenn es denn La Bardella wird.
Wie sehr gilt denn dann also das heutige Urteil tatsächlich als Vorentscheidung für die kommenden Präsidentschaftswahlen? Wie aufmerksam wird es in Frankreich verfolgt?
Also das ist heute das politische Ereignis des Sommers in Frankreich und auch darüber hinaus. Vor dem alten Justizpalast, wo ich gerade bin, sind viele internationale Medien und auch die französischen haben kein anderes Thema. Es ist eine wichtige Entscheidung, die da heute gefällt wird. Denn erstmals liegen die Rechtspopulisten in Frankreich vorne in den Umfragen und zum ersten Mal seit Jahrzehnten könnte der historisch belastete Name Le Pen vom Stimmzettel verschwinden. Das Urteil heute könnte also entscheidende Konsequenzen haben.
Wir werden es mitverfolgen und Sie werden weiter darüber berichten. Vielen Dank, Cornelia Primosch aus Paris, fürs Erste.
Dankeschön.
Bei einer groß angelegten internationalen Aktion gegen Menschenhandel sind in 59 Ländern mehr als 1000 Tatverdächtige festgenommen worden. Geleitet wurde die Operation von Österreich und Rumänien. Die Opfer, meist Frauen, die zur Prostitution gezwungen wurden, stammen aus 45 Ländern. Angeworben wurden sie über dubiose Online-Plattformen. Veronika Mauler mit den Einzelheiten.
In Österreich sind bei der Aktion 17 Frauen als Opfer des Menschenhandels identifiziert worden, sagt Gerald Tatzkan, Leiter der Zentralstelle Bekämpfung Schlepperkriminalität und Menschenhandel im Bundeskriminalamt. Die Frauen wurden online unter falschen Vorzeichen für Jobs in Hotels angeworben.
Man wird als quasi Reinigungskraft angeworben, bekommt aber keine Bezahlung. Die Arbeitsbedingungen sind denkbar schlecht, nämlich auch mit Gewalt. Und dann immer wieder werden sie sexuell ausgebeutet, damit sie überhaupt eine Bezahlung gibt. Also man kann sich das wirklich in einem sklavenähnlichen Zustand vorstellen.
Bei einem internationalen Hackathon im Mai wurden 6 verdächtige Online-Plattformen ausgeforscht. Mehr als 100 Firmen, Etablissements und Hotels wurden in Österreich kontrolliert, knapp 1000 Personen überprüft. Die illegale Hotelprostitution sei sehr versteckt.
Da sind wir sehr angewiesen, auch auf das Hotelpersonal, dass sie das entdecken, dass hier eigenartige Dinge vorgehen, wenn hier Männer alleine reisen, alleine eingecheckt haben, aber dann immer wieder Damen auf Besuch kommen.
Zwischen 8. und 12. Juni wurden in 59 Ländern gleichzeitig tausende Verdächtige kontrolliert. Die Einsatzzentrale wurde in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje eingerichtet. Zusammengearbeitet wurde mit Frontex, Inter und Europol.
Das heißt, jedes Land betreibt die Ermittlungen, betreibt die Recherchen und versucht, möglichst viele Kenntnisse zu gewinnen. Und dann mit geballter Kraft schlagen wir an wenigen Tagen gleichzeitig zu. Und dann merken wir auch, dass manche Verdächtige dann andere Verdächtige erreichen wollen telefonisch. Und das bietet wiederum die Möglichkeit, ein internationales Netzwerk aufzuklären. Und das ist jetzt gerade eine Aufarbeitung.
In Österreich sind bisher 8 Männer wegen des Verdachts des Menschenhandels festgenommen, 2 weitere mutmaßliche Tatverdächtige ausgeforscht worden.
Es sind teilweise Leute vom Westbalkan, es sind Rumänen, es sind Bulgaren, auch ukrainische Männer. Was sich immer wieder abzeichnet, und das kann ich nach Jahrzehnten Arbeiten in diesem Feld niemals verstehen, warum so eine exorbitante Gewaltausübung immer wieder mit im Spiel ist. Und das sind Fußtritte oder Ohrfeigen noch das Mildeste.
Die betroffenen Frauen werden nun von der Interventionsstelle für Betroffene des Frauenhandels des Vereins LEFÖ betreut. Weitere Ermittlungen laufen.
Eine spektakuläre Gasexplosion, bei der ein Haus in Floridsdorf völlig zerstört und dessen 93-jähriger Besitzer schwer verletzt wurde, dürfte die Versicherungen noch länger beschäftigen. Die Ermittler gehen aktuell davon aus, dass der Pensionist die Explosion absichtlich herbeigeführt haben dürfte. Auch umliegende Häuser wurden durch die enorme Druckwelle aber schwer beschädigt, 8 Nachbarn zum Teil schwer verletzt. Doch wie sieht es in derart außergewöhnlichen Fällen mit dem Versicherungsschutz aus? Petra Pichler hat nachgefragt.
Zumindest ein Punkt ist klar. Eine selbst herbeigeführte Explosion führt nicht zum Versicherungsschutz, sagt Stefan Berner, Versicherungsexperte an der Wirtschaftsuniversität Wien.
Das heißt, wenn ich mein eigenes Haus in die Luft sprenge, dann kann ich mir von der Versicherung keine Deckung erwarten. Aber an sich sind Explosionen, also nicht nur der Brand, sondern auch die Explosionen in Feuerversicherungen, die so typischerweise abgeschlossen werden, eben gedeckt. Und insofern könnte man sich schon vorstellen, dass es für die Nachbarn dann Versicherungsschutz gibt.
Doch welche Versicherung muss zahlen, Perner?
Also potenziell kommt beides in Betracht. Einerseits die Sachversicherung des Eigentümers des beschädigten Hauses und andererseits aber natürlich auch die Haftpflichtversicherung desjenigen, von dem die Gefahr und der Brand, die Explosion ausgegangen ist. Allerdings eine vorsätzlich herbeigeführte Schädigung würde in der Haftpflichtversicherung nicht zu einer Deckung führen. Da müsste man überlegen, ob sich der Vorsatz bezogen hat nur auf das eigene Haus oder ob man auch in Kauf genommen hat, dass man die Nachbargrundstücke eben mit beschädigt.
Um zu klären, was der 93-jährige Hausbewohner mit seiner Tat beabsichtigt hat, dafür ist noch viel polizeiliche Ermittlungsarbeit notwendig, beziehungsweise muss der Verdächtige erst befragt werden können, der ja selbst schwer verletzt gerettet werden konnte. Was empfiehlt Berner also den betroffenen Anrainern?
Ich würde den Nachbarn einmal jedenfalls empfehlen, die eigenen Versicherungspolizen rauszukramen und sich an die eigenen Versicherer zu wenden und zu schauen, ob es da Möglichkeiten für eine Deckung gibt.
Wenn die eigene Versicherung den Schaden nicht zur Gänze deckt, könnte versucht werden, das Geld vom Verursacher zu fordern. Aber so Berner.
Der Verursacher haftet natürlich zivilrechtlich, das heißt, ein Schadensersatzanspruch ist ohne Zweifel gegeben. Aber wie gesagt, ob die Haftpflichtversicherung für diesen Schadensersatzanspruch Deckung gewährt, das ist auf Basis der typischen Polizen eher zu bezweifeln.
Auch den Schaden beim Verursacher einzuklagen wird schwierig, denn wenn der nicht über ausreichende finanzielle Mittel verfügt, kann das die Durchsetzung der Schadenersatzansprüche erschweren. In der österreichischen Rechtsordnung gäbe es zwar Opferschutz durch den Staat, sagt Berner, aber
vor allem für Verkehrsopfer dort, wo also bei Amokfahrten etc. es dann keine Versicherungen, vor allem keine Haftpflichtversicherungen gibt, die solche Ereignisse decken.
Hier gäbe es ein flächendeckendes Opferschutzsystem, doch das setze einen Verkehrsunfall voraus, sagt Perner.
Innenpolitik jetzt, und da ist heute Tag 2 des insgesamt 5-tägigen Sitzungsmarathons des Nationalrats, bevor ab morgen die finalen Debatten um das Doppelbudget für 2027 und 2028 starten und das Budgetbegleitgesetz beschlossen werden soll, stand heute noch ein sogenannter Care-Aus aus dem Programm. Meine Kollegin Tanja Malle beobachtet das alles für uns. Worum geht's denn da heute zum Beispiel bei diesem Care-Aus?
Ja, es ist ein breites Themenbündel, dem sich heute die Abgeordneten des Nationalrats widmen. Allein die Vorschau auf die Tagesordnung umfasst gute 6 Seiten. Das reicht von Verschärfungen für Nikotinprodukte über neue Schulfächer bis zu den Volksgruppen. Punkt 1 war das heute, nämlich die Rechte der alteingesessenen Volksgruppen zu stärken. Sie wurden alle verfassungsrechtlich verankert. Das sind die Kroaten, Slowenen, Tschechen, Slowaken, Ungarn und die Roma. Bei der Stärkung ihrer Rechte geht es vor allem um das Recht auf Bildung in der Muttersprache und besonders in bestimmten Kärntner Gemeinden auch darum, auf das Recht auf Gerichtsverfahren auf Slowenisch. Volksgruppenministerin Claudia Bauer, ÖVP, sagte zum Gesetzespaket:
Das ist ein klares Zeichen der Anerkennung. Es ist aber auch ein Zeichen des Respekts und der Sichtbarkeit. Denn unsere Volksgruppen gehören zu Österreich mit ihrer Kultur, mit ihren Sprachen, mit ihren Traditionen und Brauchtümern, mit ihrer Geschichte ganz besonders und am wichtigsten mit den Menschen.
Die Freiheitlichen brachten sich hier intensiv in die Debatte ein. Zahlreiche Zwischenrufe inklusive auch durch den in Kärnten lebenden FPÖ-Abgeordneten Gernot Darmann. Ihm geht das alles zu weit und er forderte heute von der Bundesregierung auch Folgendes.
Bundesminister Bauer, bitte auf europäischer Ebene dafür zu sorgen, dass die Republik Slowenien endlich ihren Verpflichtungen nachkommt, die seit 22 Jahren spätestens ja, und längstens bestehen würden, für die deutschsprachige Minderheit in Slowenien auch die entsprechende verfassungsrechtliche Verankerung stattfinden zu lassen.
Beschlossen wurden diese Gesetzesänderungen, für die eine Verfassungsmehrheit nötig war, schließlich mit den Stimmen der Grünen. Die FPÖ war dagegen.
Mit freiheitlichen Anliegen ist es dann auch weitergegangen, und zwar mit gleich mehreren Anträgen zu verschiedensten Themenbereichen. Welche waren das?
Genau, am Vormittag war da eine Reihe von aussichtslosen Anträgen der Freiheitlichen am Programm, darunter zur Erleichterung der Abschiebung von Straftätern, für die Abschaffung der ORF-Haushaltsabgabe und es kommt noch ein Antrag gegen Genderzeichen in Schulbüchern. Sternchen, Unterstrich und Doppelpunkt sollen aus diesen verschwinden, heißt es da sinngemäß.
Ein sogenanntes Schulpaket ist heute auch auf der Tagesordnung dieses Parlaments. Care aus. Welche Neuerungen für das kommende Schuljahr sollen da beschlossen werden?
Die Debatte dazu beginnt erst, voraussichtlich kurz nach 13 Uhr. Daher können wir noch nicht zuspielen. Das von Bildungsminister Christoph Wiederkehr von den NEOS vorgelegte Schulpaket sieht jedenfalls zwei neue Unterrichtsgegenstände vor. Das sind Medien und Demokratie und Informatik und künstliche Intelligenz. Ziel ist, die Schülerinnen und Schülern für Herausforderungen in der digitalen Welt zusätzlich zu wappnen. Wo zugunsten dieser neuen Fächer im Gegenzug gekürzt wird, also außer bei Latein, das soll der Schulautonomie unterliegen. Und ebenfalls beschlossen wird, dass das Kopftuchverbot für Schülerinnen bis 14 Jahren ab dem kommenden Schuljahr in Kraft treten soll. Da ist die große Frage aber, ob das auf Dauer auch verfassungsrechtlich halten wird.
Am Nachmittag steht dann noch ein größerer Themenblock mit Maßnahmen gegen den Nikotinkonsum am Programm. Worum geht es da denn konkret?
Ja, mit Jahresende sollen zum Beispiel Einweg-E-Zigaretten verboten werden und auch für andere neuartige Nikotinprodukte soll es strengere Regeln geben. Dazu zählen Nikotinbeutel, die man sich in den Mund legt, und Nikotinzahnstocher. Das sind Zahnstocher, die mit Aromen und eben Nikotin überzogen sind. Diese Stoffe lösen sich im Mund ab und sie sollen künftig wie klassische Tabakprodukte behandelt werden. Das heißt dann auch, dass für sie keine Werbung mehr gemacht werden darf. Im Gesundheitsministerium ist dafür Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig von der SPÖ zuständig. Wir haben am Vormittag mit ihr gesprochen. Sie sagt:
Die oberste Absicht ist da eine Stärkung des Jugendschutzes, weil wir einfach wissen, dass diese neuen Nikotinprodukte einfach sehr oft der Einstieg für eine Raucherinnenkarriere ist. Und deswegen ist es uns sehr, sehr wichtig, mit dieser Novelle wirklich den Jugendschutz zu stärken und natürlich auch den Gesundheitsschutz.
So Staatssekretärin Königsberger-Ludwig. Und was noch kommt, ist ein Wegwerfverbot für Zigarettenstummel auf Spielplätzen. Das wird ab dem 20. August teuer, mit 500 bis 2000 Euro bestraft.
Allerdings gibt es auch Kritik an der Neuregelung.
Ja, und zwar von der Opposition und der Gesundheitskasse ÖGK. Die Grünen sehen die Änderungen zwar grundsätzlich positiv, aber ihnen sind einige Regelungen zu schwammig. So haben sie jedenfalls im Gesundheitsausschuss hier im Parlament argumentiert. Und die Freiheitlichen halten zum Beispiel das Wegwerfverbot für Zigaretten für halbherzig, weil es nur auf Spielplätzen gilt. Zu Wort gemeldet hat sich aber auch der Obmann der Gesundheitskasse ÖGK, Andreas Huss. Er sagt, man hätte gleich auch die Tabaksteuer für Zigaretten erhöhen sollen, damit Jugendliche vom Kauf abgeschreckt werden. Und gleichzeitig hätte der Staat daraus mehr Einnahmen lukrieren können.
Die Packung Marlboro kostet bei uns 7 Euro, in Deutschland 9 Euro, in den Niederlanden 12 Euro wegen der höheren Tabaksteuer. Hier werden viele Millionen Euro drinnen, die wir für die Prävention gegen das Rauchen verwenden können, aber auch für die Heilung von Erkrankungen durchs Rauchen, die uns ja 2,4 Milliarden Euro pro Jahr kosten. Also hier wäre schon noch einiges möglich gewesen, auch in der Finanzierung von Nichtraucherschutzmaßnahmen.
Andreas Huss von der ÖGK macht sich also auch so seine Gedanken über die angespannte Budgetlage. Um eben diese, um Budgetfragen, das bevorstehende Doppelbudget und das Budgetbegleitgesetz geht es dann ab morgen hier im Parlament.
Tanja Malle, war das aus dem Parlament. Jede Menge Beschlüsse, die da auf uns zukommen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Der digitale Eltern-Kind-Pass allerdings könnte sich weiter verzögern. Der Start von der analogen auf die digitale Version war eigentlich schon für Anfang dieses Jahres geplant. Nun wackelt auch das neue Startdatum im Oktober, denn der Datenaustausch mit der Software von Spitälern und im niedergelassenen Bereich macht weiter Probleme. Das Gesundheitsministerium will sich zu einer möglichen Verschiebung noch nicht äußern. Kritik kommt heute aber aus der niederösterreichischen Ärztekammer. Niklas Lerner berichtet.
Den gelben Eltern-Kind-Pass in Papierform dürfte es noch länger geben, denn die österreichweite Umstellung auf die digitale Version macht Probleme. Das betrifft unter anderem die Spitäler. Hinter dem geplanten Start im Oktober steht daher ein großes Fragezeichen. Nahezu alle Länder außer Kärnten sind für eine abermalige Verschiebung. Sie fordern eine Pilotphase, allen voran Wien. In einer schriftlichen Stellungnahme von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker von der SPÖ ist von einer Pilotphase von einem halben Jahr die Rede. Nach einer erfolgreichen erfolgreichen Evaluierung könnte dann eine bundesweite Ausrollung geplant werden, heißt es aus Wien. Kärnten soll als Testregion im Gespräch sein. Also österreichweiter Start im Oktober oder doch eine abermalige Verschiebung. Dazu muss morgen im Nationalrat eine Entscheidung fallen im Rahmen der Begleitgesetze für das kommende Doppelbudget. Im SPÖ-geführten Gesundheitsministerium will man sich heute nicht äußern, in welche Richtung es geht. Technische Schwierigkeiten, die unterschiedlichen Software-Systeme zu verknüpfen, bestehen aber nicht nur in den Spitälern, sondern auch im niedergelassenen Bereich. Dagmar Fetra Machacek, Kurienobfrau in der niederösterreichischen Ärztekammer, betont, grundsätzlich sei der elektronische Eltern-Kind-Pass sinnvoll. Allerdings sei das Vorhaben eines der größten Digitalisierungsprojekte im Gesundheitssystem.
Es gibt am Anfang bei technischen Projekten immer Schwierigkeiten und ich denke mal, in einer so wichtigen Sache wie beim Eltern-Kind-Pass, der ja dann von einem Tag auf den anderen nicht mehr analog, also nicht mehr im gelben Heft geführt werden soll, muss das wirklich von Anfang an gut passen.
Fedra Machacek ist daher ebenfalls für eine Verschiebung und eine Pilotphase. Kritik übt sie aber auch am Gesamtvertrag, den die niederösterreichische Ärztekammer in der geplanten Form nicht mittragen will. Darin sind Wahlärztinnen und Ärzte nicht berücksichtigt und könnten daher nicht direkt mit der Krankenkasse abrechnen.
Dann müssen Patientinnen und Patienten oder Eltern für ihre Kinder in Vorleistung treten, so wie es halt beim Wahlarzt üblich ist. Es findet zwar eine hundertprozentige Rückerstattung statt, aber ich muss auf jeden Fall in Vorleistung gehen.
Beim digitalen Eltern-Kind-Pass dürfte es also weiter heißen, bitte warten, obwohl eigentlich alle Beteiligten dafür sind.
Das Journal Panorama blickt heute in eines unserer Nachbarländer, in die Slowakei, nämlich wo die Kunst- und Kulturszene durch die nationalistische Regierung gewaltig unter Druck gerät.
Die Slowakei mit 5,5 Millionen Einwohnern ist ein kleiner Markt für die slowakischsprachige Literatur.
Die erfolgreichsten Bücher in der Slowakei kommen nur auf eine Auflage von 5000 Stück.
Die Literaturszene ist auf Förderungen angewiesen, so wie auch die bildende Kunst zum Beispiel. Doch die nationalistische Regierung streicht diese Förderungen nun ersatzlos und schweißt damit die Kulturszene ungewollt noch stärker zusammen.
Vieles verschwindet, viele kämpfen ums Überleben. Aber gleichzeitig schließt sich die ganze Szene zusammen. Es gibt eine gewaltige Welle der Solidarität, des gemeinsamen Kampfes für das Gute und Zusammengehörigkeit.
Die slowakische Kulturszene ist erfinderisch, weicht auf private Ausstellungs- und Spielorte aus und bekommt ungeahnten Publikumszulauf.
Mehr dazu heute Abend ab 18.25 Uhr. Und was erwartet Sie in der zweiten Halbzeit dieser Sendung noch? Vor gut einem Monat wurde in Münchendorf in Niederösterreich ein grausamer Fund gemacht, eine eingemauerte Leiche. Jetzt gibt es eine Festnahme. Außerdem hören Sie, was die gesetzlichen Änderungen beim Glücksspiel bringen und die Kulturredaktion nimmt Sie mit nach Lunz am See, wo am Freitag das Wellenklänge-Festival startet. Altersbedingte Unfruchtbarkeit war früher für weniger Paare ein Thema, weil die Familiengründung tendenziell früher stattgefunden hat. Heute wollen viele erst später ein Kind und weil es mit steigendem Alter schwieriger wird, schwanger zu werden, suchen weltweit immer mehr Frauen mit Unfruchtbarkeitsproblemen medizinische Unterstützung. Das bestätigt jetzt auch eine aktuelle Analyse. Das derzeit politisch heiß diskutierte Einfrieren von Eizellen erhält damit umso mehr Bedeutung und Brisanz, berichtet Miriam Steiner.
Mehr als 50 Millionen Frauen zwischen 35 und 49 sind weltweit diagnostiziert unfruchtbar, so die neue Hochrechnung. Tendenz steigend und das liegt vermutlich vor allem an steigenden altersbedingten Fruchtbarkeitsproblemen. Der Wiener Gynäkologe Johannes Ott kennt solche Fälle aus dem Klinikalltag. Er leitet die Abteilung für Reproduktionsmedizin an der MedUni Wien und sagt:
Wirklich einen deutlichen Abfall der weiblichen Fruchtbarkeit haben wir ungefähr um das Alter von 35, in Richtung Alter von 40 wird das schlechter und schlechter und dann über 40 leider noch mal rapide schlechter. Da geht es um die Alterung des Eierstockes und die Abnahme der Eizellqualität und auch der Eizellmenge.
So manche Situation seiner Patientinnen hätte durch das Einfrieren von Eizellen in jungen Jahren womöglich verhindert werden können, meint der Arzt. Dieser Eingriff soll in Österreich ab nächstem April auch ohne medizinischen Grund erlaubt sein, so die Anweisung des Verfassungsgerichtshofs.
Ich glaube, dass es auf einer sozialen Ebene und auch auf einer Gleichberechtigungsebene zwischen Frau und Mann auf jeden Fall zu begrüßen ist. Auf einer medizinischen Ebene ist es prinzipiell, denke ich, auch zu begrüßen. Allerdings muss man ein paar Einschränkungen dabei bedenken.
So macht etwa die Entnahme der Eizellen im Alter zwischen 25 und 35 am meisten Sinn. Beim Einsetzen wiederum sei zu bedenken, dass
neben der Abnahme der Fruchtbarkeit auch die Risiken in einer Schwangerschaft mit dem Alter der werdenden Mutter steigen.
Ein Thema, das auch die Politik beschäftigt, welche an den Rahmenbedingungen für das künftig erlaubte Social Egg Freezing feilt. Soll man eine Altersgrenze fürs Einsetzen ziehen und wenn ja, wo?
Ich würde sie aus praktikablen Gründen bei 50 ziehen. Aber das ist meine persönliche Meinung.
So der Reproduktionsmediziner Johannes Ott.
Ich bin dazu jetzt mit der Gynäkologin Miriam Hall, Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, verbunden. Sie ist außerdem Bezirksrätin für die SPÖ in Wien-Neubau. Guten Tag.
Guten Tag.
Frau Hall, wir haben es gerade gehört, Social Egg Freezing, also das Einfrieren von Eizellen, um spätere Schwangerschaften zu ermöglichen, wird im Zusammenhang mit dem späteren Kinderwunsch immer öfter zum Thema. Da spielt auch der Gedanke mit, die natürlichen Grenzen sozusagen auszutricksen und sich den Zeitpunkt der Familienplanung besser einteilen zu können. Wie wünschenswert ist denn aus medizinischer Sicht, es Frauen den Kinderwunsch auch noch in höherem Alter erfüllen zu können?
Naja, das ist eine Henne-Ei-Frage, würde ich sagen. Prinzipiell ist es natürlich wünschenswert, dass Frauen in Österreich zukünftig auch juristisch die Möglichkeit haben, ihre Eizellen einzufrieren, weil Männer das mit ihren Samen einfach schon lange können und das einfach eine Ungerechtigkeit ist, die so nicht sein soll. Wenn man es rein medizinisch betrachtet, ist es natürlich so, dass eine Schwangerschaft in höherem Alter immer mit mehr Risiken einhergeht, als wenn man jünger ist und seinen Kinderwunsch in jüngeren Jahren realisiert.
Macht man Paaren mit derartigen Methoden nicht möglicherweise Hoffnungen, die sich nicht so leicht erfüllen lassen, wie das auf den ersten Blick klingen mag?
Ja, auf alle Fälle. Also Social Egg Freezing ist mit Sicherheit nicht die Lösung, die alle unsere Probleme in diesem Bereich beiseite räumen kann. Man darf Frauen mit Sicherheit nicht vorgaukeln, dass Social Egg Freezing eine sichere Bank ist, dann in höherem Alter seinen Kinderwunsch auch tatsächlich erfolgreich realisieren zu können, weil wenn man sich anschaut, es ist ja dann eine In-vitro-Fertilisation, also IVF, notwendig, um schwanger zu werden. Und da ist es ja nicht so, dass wir eine hundertprozentige Erfolgsquote haben. Bei Frauen über 40 führt ein Versuch IVF nur in ungefähr einem Viertel der Fälle tatsächlich zu einem Baby, das man dann mit nach Hause nehmen kann und birgt auch einfach medizinische Risiken im Rahmen der Schwangerschaft mit sich. Also ich glaube, da muss man gut aufklären.
Wenn man sich aber dazu entscheidet, in welchem Alter sollte man im Idealfall die Entscheidung schon treffen, seine Eizellen einfrieren zu lassen?
So jung als möglich, also am besten vor dem 25. Lebensjahr, zeigen die Studiendaten.
Weil dann die Chancen eben am größten sind, dass es funktioniert.
Richtig, und die Eizellqualität einfach am besten ist. Also die Eizellqualität nimmt einfach ab mit dem Alter. Dementsprechend, wenn man vorsorgen möchte, sollte man das möglichst jung tun.
Ist die Option des Social Egg Freezings nicht auch sehr stark mit Kosten verbunden, also der Frage, ob man sich diese Prozedur überhaupt leisten kann?
Ja, auf alle Fälle. Also nachdem das keine Kassenleistung ist und aus meiner Sicht auch nicht werden wird, das sind Kosten von mehreren tausend Euro. Und je nachdem, wie lange man dann die Eizellen auch aufbewahrt, zahlt man eine jährliche Gebühr für das Weitereinfrieren der Eizellen. Dementsprechend ist das auf alle Fälle auch eine soziale Frage, wer sich das dann überhaupt leisten kann, den Kinderwunsch nach hinten zu verschieben. Sieht man auch in Ländern, wo das schon lange Usus ist, wie in den USA, dass das nichts ist, was die breite Bevölkerung in Anspruch nehmen kann, sondern sozusagen die reicheren Frauen dann tun können.
Erwarten Sie dennoch, sobald es gesetzlich auch ohne medizinisch schwerwiegenden Grund möglich sein sollte, einen sogenannten Run auf das Social Egg Freezing? Also denken Sie, es wird die Gesellschaft stark verändern, etwa dahingehend, dass Frauen von sich aus Kinderpläne womöglich noch länger auf Eis legen, unter Anführungszeichen, in der Erwartung eben auch später noch eine Familie gründen zu können?
Dadurch, dass es eben mit hohen Kosten verbunden ist und das nicht so viele realisieren können, erwarte ich jetzt keinen ganz starken Run. Aber es wird mit Sicherheit gerade am Anfang, weil es eben erstmals möglich ist, einen höheren Ansturm geben, als sich das dann über die Zeit anpassen wird, denke ich. Ich glaube aber, dass es für uns Medizinerinnen und zum Beispiel auch für die Österreichische Gesellschaft für Familienplanung und so weiter wichtig ist, Frauen richtig aufzuklären, was es denn heißt, seine Eizellen einzufrieren. und dass man eben nicht die Erwartungshaltung haben darf, dass das dann eine hundertprozentige Möglichkeit ist, übers 40. Lebensjahr hinaus noch Kinder gebären zu können.
Immer wieder wird die Befürchtung ins Spiel gebracht, Arbeitgeber könnten Druck auf Frauen ausüben, ihren Kinderwunsch nach hinten zu verschieben, sobald das eben medizinisch möglich und erlaubt ist. Wie sehen Sie das?
Ja, das hört man vor allem in den USA sehr häufig, wo bei großen Firmen das in den Versicherungsplänen drinnen ist, dass eben die Kosten übernommen werden für die Mitarbeiterinnen und da tatsächlich sehr viel Druck ausgeübt wird, damit die Frauen in den jüngeren Jahren dann nicht ausfallen aufgrund der Realisierung von Kinderwunsch. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein und insgesamt muss man sich als Politik, glaube ich, auch die Frage stellen, ob man nicht andere Rahmenbedingungen deutlich verbessern müsste, wenn man Frauen ermöglichen möchte, ihren Kinderwunsch auch tatsächlich zu realisieren.
Stichwort Politik. In Österreich muss bis April des kommenden Jahres eine Neuregelung gefunden werden. Aus dem Familienministerium kommen da schon erste Vorschläge. Wie sehr soll die Politik sich dabei in Bezug auf Altersgrenzen etwa überhaupt einmischen? Wie groß soll der individuelle Entscheidungsfreiraum bleiben?
Ich glaube, dass man da auf medizinische Expertise hören sollte. Es macht keinen Sinn, da eine willkürliche politische Grenze zu ziehen. Das würde vielleicht dann Sinn machen, wenn ähnlich wie beim IVF-Fonds es eine öffentliche Unterstützung für Frauen gibt, die sich das sonst nicht leisten könnten. Diese Diskussion höre ich momentan noch nicht. Dementsprechend sehe ich eigentlich die Sinnhaftigkeit einer Altersgrenze auch nicht so drastisch.
Miriam Hall war das, selbst Gynäkologin und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung. Vielen Dank.
Herzlichen Dank.
Und wir bleiben noch bei der Gesundheitspolitik. Die sogenannte Reformpartnerschaft soll da ja für klarere Strukturen sorgen. Gleichzeitig entstehen neue Verflechtungen zwischen den Bundesländern. Immer öfter werden sogenannte Gastpatientenverträge abgeschlossen, so zum Beispiel zwischen Salzburg und der Steiermark. Konkret geht es aktuell um die Schließung der Geburtenstation in Schladming. Werdende Mütter sollen künftig nach Schwarzach in Salzburg ausweichen können. Salzburg erhält dafür eine finanzielle Abgeltung. Christoph Bartosch berichtet.
Knapp 45 Minuten dauert die Autofahrt von Schladming-Steiermark nach Schwarzach-Salzburg. Werdende Mütter aus der Region Liezen müssen diesen Weg ab Oktober auf sich nehmen, weil die Geburtenstation in Schladming schließt. Ein Hebammenzentrum bleibt zurück. Der steirische Gesundheitslandesrat Karl-Heinz Kornhäusl von der ÖVP verteidigt den Schritt.
Die Situation ist derzeit die, dass wir gerade mal 90 Geburten noch in Schladming hatten, dass viele jetzt schon nach Schwarzach gekommen sind und es von daher Sinn macht, wenn man diese Kooperation eingeht.
Die Notfallversorgung im Bezirk Liezen sei von der Schließung nicht betroffen. Für die zusätzlichen Patientinnen aus der Steiermark bekommt Salzburg 1 Million Euro. Insgesamt macht Salzburg durch Patientinnen und Patienten aus anderen Bundesländern aber jährlich 100 Millionen Euro minus, sagt Gesundheitslandesrätin Daniela Gutschi von der ÖVP.
Das ist ein fairer Deal, weil wir ja ganz klar abrechnen, welche Leistung hier erbracht wird und das wird dann verrechnet. Wir rechnen mit ungefähr 1 Million Euro. Das hängt von der Anzahl der Patienten und Patientinnen ab, die tatsächlich versorgt werden. Die Finanzierung folgt der Leistung und hier ist ein erster Schritt gemacht.
Ähnliche Vereinbarungen könnten künftig häufiger abgeschlossen werden. Seit April zahlt die Steiermark bereits 4 Millionen Euro jährlich an Oberösterreich für steirische Patientinnen und Patienten, die in der Klinik Bad Ischl behandelt werden. Grund für das Missverhältnis seien veraltete Finanzausgleichsregelungen, sagt Gesundheitsökonom Thomas Cipionka vom Institut für höhere Studien.
Es wäre viel sinnvoller, wenn der Landesgesundheitsfonds des einen Bundeslandes einfach das Geld immer dorthin zahlt, wo die Patienten hingehen. Momentan ist ja die Grenze das Bundesland, das heißt der Landesgesundheitsfonds Steiermark zahlt nur die Spitäler in der Steiermark und daher muss schon von vornherein Geld anders verteilt werden im Finanzausgleich.
Aus seiner Sicht würden zusätzliche Ländervereinbarungen die Finanzströme im Gesundheitssystem noch unübersichtlicher machen.
Es kann ja nicht sein, dass Sie sozusagen jetzt für jede Kleinigkeit zwischen allen möglichen Bundesländern irgendwelche Extraverträge machen. Das wird ja unüberschaubar eigentlich.
Gutschi und Kornhäusl sehen die Kooperation hingegen als Modell für ein bundeseinheitliches Vorgehen.
Es wird im ersten Blick natürlich nicht einfacher, aber wir haben hier einen pragmatischen Weg gewählt und wollen hier auch eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen.
Bis ich da warte, bis möglicherweise etwas vom Bund kommt, weiß ich nicht, wie viel Zeit vergeht und deshalb sind wir dem zuvorgekommen.
Der aktuelle Finanzausgleich gilt noch bis Ende 2028. Dann wird neu verhandelt, wie Gastpatientinnen und Patienten künftig abgerechnet werden.
Auch im heimischen Glücksspielrecht soll sich einiges ändern. Ab nächstem Jahr sollen neue Lizenzen ausgeschrieben werden. Das betrifft Lotterien, das Online-Glücksspiel und staatliche Spielcasinos gleichermaßen. Alle Lizenzen werden derzeit von der Casinos Austria AG gehalten, an der auch der ORF indirekt beteiligt ist. Was sich die Bundesregierung von der Öffnung des Marktes erhofft und welche Anbieter sich schon in Stellung bringen, weiß Julian Kern.
Beim Glücksspiel gibt es in Österreich seit jeher einen großen Gewinner, die Casinos Austria AG. Denn sie betreibt nicht nur die 12 Casinos von Wien bis Vorarlberg, sie hält auch die derzeit einzige Lotterielizenz. Branchenexperte Andreas Kreuzer.
Die Lotterielizenz ist insofern interessant, weil das, wenn Sie so wollen, wirklich die Cash-Cow am österreichischen Glücksspielmarkt ist. Die Bruttospielerträge, also in dem Fall sozusagen das, was den Lotterien bleibt, die liegen ca. bei 800 Millionen Euro.
Und um diese Cash-Cow reißen sich derzeit auch ausländische Unternehmen, etwa der französische Lotterieanbieter FDG United, der auf bisher 13 Märkten tätig ist und Lotterien, Online-Glücksspiel und Wetten anbietet. Aber auch der US-Konzern Brightstar hat Interesse bekundet. In der Branche können sich wenige vorstellen, dass die Casinos Austria als Lotterieanbieter verdrängt werden. Denkbar ist aber, dass sich bereits genannte sowie zahlreiche weitere bisher illegale Anbieter für eine Online-Glücksspiellizenz bewerben. Noch einmal Kreuzer.
Weil die Online-Lizenz wird rausgeschält aus der derzeitigen Lotterielizenz und wird extra vergeben. Und zwar nicht nur einmal, wie das bisher der Fall war, sondern mehrmals. Also wir werden eine Liberalisierung im Online-Glücksspiel haben in Österreich.
Denn rund die Hälfte des heimischen Online-Glücksspiels findet illegal statt. Zahlreiche ausländische Unternehmen bieten Online-Casinos an. Eine Konzession dafür haben sie in Österreich aber nicht. Und das heißt auch, Steuern werden nicht in Österreich abgeführt. Und es wird auch nicht nach österreichischen Spielerschutzbestimmungen gespielt.
Das Ziel ist, dass statt diesen knapp 50%, die derzeit bei einem österreichischen Anbieter gespielt wird, indem man das erweitert und mehr österreichische Anbieter zulässt, dass eben ein höherer Anteil bei österreichischen Anbietern gespielt wird, idealerweise bis zu 80%.
Laut den Budgetunterlagen des Finanzministeriums soll die Öffnung des Marktes rund 20 Millionen Euro Mehreinnahmen bereits im kommenden Jahr bringen. Bis 2031 sollen diese auf bis zu 200 Millionen Euro ansteigen. Auch die Rechtsanwältin Melanie Buchberger-Golabi, die Spieler bei Rechtskonflikten mit derzeit illegalen Anbietern vertritt, hält die Reformvorschläge für sinnvoll.
Außerdem bringt die Novellierung natürlich strengere Spielerschutzbestimmungen. Das heißt, es gibt Einsatzlimits und Verlustlimits. Einsatzlimits bei jungen Erwachsenen für 250 Euro pro Woche pro Spiel. Das ist schon meines Erachtens nach eine sehr gute Regelung, um die Spielerschutzbestimmungen zu verschärfen.
Anfang 2027 sollen die neuen Konzessionen ausgeschrieben werden. Gut denkbar, dass es dann neben der Casinos Austria AG weitere Gewinner geben wird. Insgesamt ist der österreichische Glücksspielmarkt etwa 2 Milliarden Euro schwer, Tendenz steigend.
Es war ein entsetzlicher Fund Ende Mai in einem Haus im niederösterreichischen Münchendorf. In einer Hauswand haben Polizisten die eingemauerte Leiche einer Pensionistin entdeckt. Jetzt ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden, bestätigt die Staatsanwaltschaft Wien. Medienberichten zufolge soll es sich um den Sohn der Frau handeln. Stefan Schwarzwald-Seiler berichtet.
Aufgrund eines internationalen Haftbefehls soll der 57-jährige Sohn bei der Ausreise von Dubai in die Vereinigten Arabischen Emirate festgenommen worden sein. Dort sitzt er seither in Haft, berichtet heute. Die Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage nur, dass eine Person festgenommen worden ist. Allerdings werden derzeit Auslieferungsunterlagen vorbereitet und nach Dubai übermittelt, sagt Sprecherin Nina Busseck. Die Pensionistin, die bald 100 Jahre alt geworden wäre, ist Ende Mai als vermisst gemeldet worden. Daraufhin ist ihr Haus in Münchendorf, offenbar der Zweitwohnsitz der Wienerin, durchsucht worden. Spürhunde haben die Ermittler zu einer Hauswand beim Kellerabgang geführt, wo schließlich die eingemauerte Leiche gefunden worden ist. Wann und wie die Frau gestorben ist, ist nach wie vor unklar. Das Ergebnis der Obduktion liegt bisher nicht vor. Laut Staatsanwaltschaft wird weiterhin in alle Richtungen ermittelt. Sowohl ein Gewaltverbrechen als auch ein natürlicher Tod werden geprüft. Von der Einvernahme des tatverdächtigen mutmaßlichen Sohnes erhoffen sich die Ermittler jetzt weitere Aufschlüsse. Im Raum steht auch ein möglicher Sozialleistungsbetrug. Demnach könnte die Frau schon vor Jahren nach einem natürlichen Tod einbetoniert worden sein, um weiterhin ihre Pension zu beziehen.
Empathie und Widerstand, ein ungewöhnlicher Titel, mit dem das Musikfestival Wellenklänge im niederösterreichischen Lunz am See diesmal aufhorchen lässt. Von Rap bis Märchenwanderungen ist da alles dabei. Am Freitag geht's los.
Hallo Welt, ich sag nur guten Tag. Habe heute nicht so viel geplant, werde heute eher mal entspannt.
Wenn in der Politik schwierige Verhandlungen anstehen, dann gern an besonders idyllischen Orten. Ähnlich ist es bei den Wellenklängern. Da wird die beschauliche Kulisse des Lunzer Sees zum Parkett für Kunst und die großen Fragen des gesellschaftlichen Diskurses.
Das ist einfach irgendwie ganz ein anderes Erleben. Es ist viel langsamer. Die Leute, die nach Lunz kommen zu einem Konzert, die müssen sich dafür Zeit nehmen,
sagt Intendantin Julia Lachersdorfer.
Wir wollen auch gar nicht wachsen, weil das würde einfach die Infrastruktur sprengen und es würde auch der Stimmung nicht dienen.
Jasmo mit dem Lied "Geh ma net". Sie wird mit ihrer Klangkantine das Abschlusskonzert am 25. Juli auf der Seebühne spielen.
Jasmo ist für mich eine Person, die genau für Empathie und Widerstand steht, weil sie das einfach so gut schafft, ganz klar zu sein in ihrer Haltung, in ihrer Musik.
Ist mir egal, was du jetzt sagst. Ist mir egal, was du jetzt machst. Pfeif nicht nach, sag wenn, dann guten Tag.
Einfühlsam und widerständig klingen auch Azrap, das Wiener türkische Geschwisterpaar, das die Schlaglöcher des Miteinanders mit Beats und pointiertem Hip-Hop stopft.
Was immer Glück, was Wohnungen angeht, bekommst 3-Zimmer-Wohnung um 300 Euro. Das ist kein Glück, das ist Privileg, mein Bro. Ach, lelele, wach, lo, 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 lo.
Wer musikalisch in die Berglandschaft der polnischen Beskiden einsteigen will, der möge sich den 17. Juli im Kalender markieren. Am traditionellen Hausball tritt nämlich die Formation Squad Nie Archajczni mit dem Schallwellenorchester auf. Das Trio Reisecker Franje Silla ist ein musikgewordener Brückenschlag zwischen afrikanischen Traditionen, Jazz und Klassik, zu sehen schon am ersten Wochenende. Auch dieses Jahr laden die Wellenklänge zur sanften und manchmal auch etwas härteren Konfrontation ein.
Empathie und Widerstand ist halt nicht ein Themenkomplex, wo dann am Ende eine Lösung rausschaut, sondern soll einfach nur die Möglichkeit bieten, selbst zu einer Haltung zu kommen. Wie viel lasse ich das eigentlich wirklich zu, dass mir das nahe geht, was an anderen Orten der Welt passiert?
Eine Frage, die jede und jeder für sich selbst beantworten muss. In stillen, privaten Momenten oder eben auf einem Festival, das sich ganz dem Thema verschreibt.
David Baldinger hat berichtet und weiter geht's jetzt mit den Meldungen von Martina Kofler.
Das EU-Parlament hat vor kurzem für ein Prüfverfahren gegen die rechtspopulistische Parteienfamilie Europa der Souveränen Nationen ESN gestimmt. Die zuständige Aufsichtsbehörde soll nun mögliche Verstöße gegen EU-Grundwerte prüfen. Stärkste Delegation in der ESN ist die deutsche AfD. Bei einer internationalen Aktion gegen den Menschenhandel sind in 59 Ländern mehr als 1000 Tatverdächtige festgenommen worden. In Österreich sind 17 Frauen als Opfer des Menschenhandels identifiziert worden. Sie wurden auf dubiosen Online-Plattformen für Jobs in Hotels angeworben und dann zur Prostitution gezwungen. Der Nationalrat verschärft heute die Regelungen für neuartige Nikotinprodukte wie Nikotin-Pouches und Nikotin-Zahnstocher. Unter anderem darf für sie keine Werbung mehr gemacht werden. Für das Wegwerfen von Zigarettenstummeln auf Spielplätzen drohen zudem künftig Geldstrafen. In der türkischen Hauptstadt Ankara kommen am Nachmittag die Staats- und Regierungschefs der NATO-Staaten zu einem zweitägigen Gipfel zusammen. Es geht unter anderem um Milliardenhilfen für die Ukraine im Krieg gegen Russland. Vor Beginn des Gipfels hatte sich US-Präsident Trump erneut über die europäischen Verbündeten beschwert, weil sie seiner Meinung nach zu wenig für die Verteidigung ausgeben. Und während des Syrien-Besuchs von Frankreichs Präsident Macron sind in der Nähe seines Hotels in Damaskus zwei Bomben explodiert. Eine in einem Müllcontainer, eine andere in einem Auto. Mindestens 18 Menschen wurden verletzt. Macron selbst ist wohlauf und wird seinen Besuch in Syrien fortsetzen.
Vielen Dank. Das Wetter hat heute Daniel Schlager für uns im Blick. Die Hitze im Südwesten Europas macht der Tour de France weiter zu schaffen. Im Norden Europas wiederum liegen Tiefdruckgebiete. In welche Richtung schlägt das Pendel denn bei uns aus?
Ja, keine so richtig. Heute bekommen wir durchaus hochsommerliche Höchstwerte von 25 bis 33 Grad. Gleichzeitig schicken uns die Tiefdruckgebiete Wolkenfelder und den lebhaften, teilweise starken Westwind. Was fehlt, ist doch heute wieder flächendeckender Regen.
Heute also trocken und sehr warm. Schaut es dann morgen schon anders aus?
Es wird durchaus ein wenig kühler, speziell von Niederösterreich bis Nordtirol. In diesen Regionen hat es morgen 20 bis 28 Grad und es ziehen auch einzelne, teils gewittrige Schauer durch. Das ist aber weiterhin nicht der Landregen. Und von Tschechien her setzt sich am Nachmittag schon wieder die Sonne durch. Zeitweise sonnig, morgen auch in Vorarlberg und im Süden. Hier gibt es kaum Schauer und bis etwa 30 Grad. Dazu bleibt der Wind lebhaft bis stark. Diesmal kommt er aus Nordwest.
Manche sind vom Wind ja nicht so begeistert. Wann geht ihm denn die Luft aus?
Am Donnerstag noch nicht. Da ist es vor allem von Salzburg ostwärts noch einmal leicht unbeständig. In Vorarlberg, Tirol und Kärnten dafür schon sehr sonnig und hochsommerlich warm. Ab Freitag stellt sich dann überall Badewetter ein, mit nur wenigen Gewittern an den Nachmittagen im Bergland. Und dann ist auch der Wind endlich schwächer, kommt dann meist mäßig aus nördlicher Richtung.
Vielen Dank, ein Auf und Ab also derzeit beim Wetter. Im Namen des gesamten Teams, Martina Pecile Regie und Bernhard Ortmeier Technik, verabschiedet sich für dieses Journal Barbara Schieder. Weiter geht's jetzt gleich mit Punkt 1.